unverändert.
Jesus, jetzt ist er also auch sichtbar da, Herr Gekle, und der ist eine ganze Menge. Der ist Pfarrer, der ist Doktor, der ist Professor und er ist jetzt bei uns da. Er ist jetzt der Direktor des Theologischen Seminars in Bad Liebenzell und seit 2011 ist er Professor an der Internationalen Hochschule in Liebenzell und deren Rektor. Heute kommt er, glaube ich, aus Ulm zu uns. Bitte, Sie sind gleich dran, Herr Gekle.
Ja, herzliches Grüß Gott Ihnen in Oberschwaben hier. Ich komme tatsächlich aus Ulm. Da hatte ich die erste Einheit heute Morgen und habe dann meine Kiste flitzen lassen, dass ich halbwegs rechtzeitig hier bin. Habe mir dann noch das Recht rausgenommen, kurz einen Ort aufzusuchen, wo man nicht so viel Bewegungsfreiheit hat, um erleichtert hier vor Ihnen stehen zu können. Und da habe ich dann über Lautsprecher meine Begrüßung gehört. Ich konnte in dem Moment nicht reagieren, deshalb tut mir leid, dass ich da nicht winken konnte. Das war eine neue Erfahrung für mich, über Lautsprecher da begrüßt zu werden und nicht zurückwinken zu können in diesem Moment, ja. Unverändert Jesus, das ist das Thema an dieser letzten Einheit heute Morgen. Und uns ist ein Wort gegeben aus dem Hebräerbrief, Hebräer 13. Hebräer 13, die Verse 7 bis 9a. Da schreibt dieser uns unbekannte Autor des Hebräerbriefs, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Wir begegnen in diesen Versen und wir begegnen in diesem Thema einer für uns alle eigentlich bedrängenden Frage. Es ist die Frage nach dem, was eigentlich bleibt in dieser Welt, nach dem, was Bestand hat in dieser Welt. Und das ist eine Frage, die wir Menschen sehr individuell und sehr universell stellen können. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die in der Hospizarbeit engagiert ist, also die Menschen auf der letzten Wegstrecke ihres Lebens begleitet, in den letzten Wochen, in den letzten Tagen ihres Lebens begleitet und diese Menschen auf das Sterben, auf den Tod vorbereitet. Und sie sagt, die eine ganz große Frage, die ihr da immer wieder begegnet, ist die nach dem roten Faden im Leben. Was ist eigentlich die rote Linie, die rote Spur meines Lebens und was ist das, was aus meinem Leben bleibenden Wert hat? Was ist das, was aus meinem Leben hinüberreichen wird über meinen Tod hinaus? Was ist das, was bleibt? Das fragen Menschen ganz persönlich und es fragen Menschen weltumspannend. Und wir können in die Geschichte schauen, wo ja diese Fragen auch immer wieder Menschen und Völker umtreiben. Wie können wir bleiben in dieser Welt? Es gibt viele Herrscher, die Bauwerke gebaut haben. Es gibt Religionen, die Bauwerke gebaut haben. Als im Jahr 70 nach Christus die römischen Truppen des Titus den Jerusalemer Tempel in Schutt und Asche gelegt haben, da war das eine Katastrophe für das jüdische Volk, weil die ganze Identität dieses Volkes mit diesem Tempel verbunden war. Und nun blieb nicht mal der. Wir lernen daraus, dass selbst die heiligsten Orte dieser Welt keine Bestandsgarantie haben. Diesen Tagen jähren sich verschiedene Großereignisse der Weltgeschichte. Vor 200 Jahren, im Jahr 1812, hat Kaiser Napoleon mit der damals größten Armee der Weltgeschichte sich zu seinem Russlandfeldzug aufgemacht. Auch viele Schwabenkinder waren dabei. Junge Männer aus Schwaben wurden abkommandiert, ab nach Kassel. Da gab es Verträge, historische Verträge mit Napoleon, die mussten sich in Kassel sammeln, um in Napoleons großem Heer mit nach Russland zu ziehen. Und tatsächlich, es war eine immense Erfolgsstory zunächst. Man gewann eine Schlacht nach der anderen, nahm sogar Moskau ein, plünderte Moskau. Aber dann auf dem Rückweg schlug das kleinere russische Heer in der Kälte des russischen Winters diese riesige Armee von Napoleon. Nichts ist geblieben. Und das war der Anfang, das Ende dieses damals so damalige Verhältnisse Weltherrschers. Was bleibt? Die großen Armeen dieser Welt haben auch keine Bestandsgarantie. Keine ist geblieben. Wir haben im 20. Jahrhundert das Scheitern der großen Ideologien erlebt. Das 20. Jahrhundert war von zwei Ideologien geprägt, die auch einen Ewigkeitsanspruch hatten. Das tausendjährige Reich Adolf Hitlers, das hatte ja seinen Namen nicht daher, dass es nach tausend Jahren enden sollte, sondern dass es einen ewigen Charakter haben sollte. Und wenn man einmal die Architekturgeschichte des Dritten Reiches ansieht, der Reichsarchitekt Albert Speer, der hat Ewigkeitsbauten gebaut. Ich komme selbst aus Bad Cannstatt und dort stehen bis heute am Neckar riesige Travertinsäulen, die für seinen Reichspalast in Linz gebaut worden sind. Sie stehen heute noch da. Dieses tausendjährige Reich währte gerade mal 12 Jahre. Kein Reich dieser Welt hat eine Bestandsgarantie. Und am Ende dieses 20. Jahrhunderts haben wir das Ende des kommunistischen Weltreiches mit seiner Ideologie erlebt, das eine klassenlose Gesellschaft hervorbringen wollte, eine ideale Gesellschaft. Und das ist ja auch immer eine ewige Gesellschaft. Es gibt keine Bestandsgarantien in dieser Welt, weder für die großen Bauwerke, noch für die großen Ideologien, noch für die großen Armeen. Nun sitzen wir heute Morgen aber als Gemeinde Jesu hier. Und als Gemeinde Jesu ist uns hier auch eine Bestandsgarantie gegeben. Jesus sagt seinen Jüngern, die Pforten der Hölle sollen meine Gemeinde nicht überwinden. Was für ein Wort für die leidende Gemeinde, von der Manfred Müller erzählt hat. Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Das ist ja eine Art Bestandsgarantie. Aber es gilt jetzt hier ganz genau hinzuschauen. Für was gilt eigentlich diese Bestandsgarantie? Sie gilt ganz offensichtlich nicht für jede einzelne Gemeinde vor Ort und auch nicht für jede Kirche in einem Land. Man denke nur einmal an die großen Gemeinden, an die großen Kirchen in Kleinasien, an diese Gemeinden, an die die ersten Apostel ihre Briefe geschrieben haben. Die Gemeinde in Ephesus, in Kolosse, in Laodicea, in Smyrna, wo die Sendschreiben hingegangen sind und so weiter. Dort, wo die erste Blüte des christlichen Glaubens war, regiert heute der Islam. Man könnte das Gleiche für die großen nordafrikanischen Kirchen sagen, wo in den ersten 5 Jahrhunderten die Gemeinde geblüht hat, wo die großen Bischöfe Hieronymus und Augustinus ihre Schriften verfasst haben. Dort lebte der Pulsschlag der Christenheit in den ersten Jahrhunderten und heute regiert dort der arabische Frühling. Diese Kirchen hatten keine Bestandsgarantie. Es ist das eingetreten, was Jesus in den Sendschreiben immer wieder angemahnt hat. Ach, dass ihr doch heiß oder kalt werdet, aber wenn ihr lauwarm werdet, dann muss ich euch ausspucken. Dann finde ich euch, so steht es im griechischen Text übersetzt, dann finde ich euch zum Kotzen. Das ist die Botschaft des Auferstandenen an seine Gemeinde. Es gibt keine Bestandsgarantien für Gemeinden und Kirchen, wenn sie sich von Jesus loslösen. Und es gibt keine Bestandsgarantie für Frömmigkeitsformen. Wir haben in 2000 Jahren Christenheit so viele verschiedene Frömmigkeitsformen kommen und gehen sehen. Wir können nicht sagen, dass eine einzelne Frömmigkeitsform oder Lebensform eine Bestandsgarantie hätte. Es gilt auch nicht für Gottesdienstformen. All diese Fragen, über die wir uns heute manchmal leidenschaftlich streiten, ob man Psalmen singen oder beten soll, ob man alte Choräle oder neue Lobpreislieder singt, ob wir das Abendmahl in dieser oder in jener Form singen, wo sich Gemeinden leidenschaftlich in die Haare kommen können. Das sind nicht die Fragen, die einer Gemeinde den Bestand garantieren. Es ist auch nicht die Kirchenform. Es ist nicht die Kirchenform. Ob wir in 100 Jahren noch Landeskirchen haben, das wissen wir nicht. Ob es noch eine Kirchensteuer gibt, das wissen wir nicht. Es sind nicht diese Dinge, die den Bestand der Gemeinde Jesu garantieren. Wir wissen auch nicht, ob es noch eine Christusbewegung, lebendige Gemeinde geben wird. Das haben wir nicht in der Hand. Ob es noch Gemeinschaften, CVMs, ECs und was auch immer gibt, ob es noch Missionen geben wird, wir wissen das alles nicht. Die Organisationsform der Gemeinde Jesu hat keine Bestandsgarantie. Was ist dann aber das Bleibende an der Gemeinde Jesu? Was ist das Bleibende? Und der Hebräerbrief gibt auf diese Frage jetzt eine sehr klare und sehr eindeutige Antwort. Das Einzige, was bleibt, ist Jesus. Und die, die mit ihm sind, die an ihm sind und in denen er ist. Das ist das Bleibende. Nur Jesus ist der, der gestern, heute und in Ewigkeit bleibt. Und wer an ihm bleibt, der bleibt mit ihm. Das ist die Botschaft dieser Verse. Schon einige Jahrzehnte her, da hatte der CVD im Westbund irgendein Jubiläum. Und die haben sich dann einen sehr pfiffigen Spruch für ihr Jubiläum ausgesucht. Und dieser Spruch, der bildet das Geheimnis des Bleibenden, das Gute dran, also am CVM, das Gute dran ist Jesus drin. Das Gute dran an Jesus ist Jesus drin. Und das gilt für die Gemeinde weltweit. Das Gute dran ist Jesus drin. Sonst können wir auf nicht viel zeigen, was da gut wäre. Das Gute dran ist Jesus drin. Und das heißt ja auch, das Bleibende dran ist Jesus drin, der in ihr wohnt. Wo er drin ist und wer an ihm dran bleibt, der hat Bestand. Und das hat Jesus selbst ja auf den Punkt gebracht. Johannes 15. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Das ist das Geheimnis der Kirchengeschichte. Wenn Gemeinden und Kirchen an Jesus bleiben, dann entsteht Frucht, auch in schwierigen Umständen, auch in bedrängenden Umständen. Manfred Müller hat uns das eindrücklich vor Augen geführt. Wenn Menschen an Jesus bleiben, entsteht Frucht, auch wenn der Druck übermenschlich groß wird. Wenn Christen, wenn Gemeinden und Kirchen nicht an Jesus bleiben, dann hat Gott die Souveränität, sie auch zur Seite zu legen. Auch darum weist der Hebräerbrief und auch darum weist auch das gesamte Neue Testament. Die spannende Frage ist nun, wovon das denn abhängt, ob Gemeinden und Christen und Kirchen an Jesus bleiben und er in ihnen bleibt. Und die Antwort des Hebräerbriefs ist für moderne Ohren eigentlich eine sehr verblüffende. Es ist die in rechte Lehre gekleidete Wahrheit des Evangeliums. Es ist die in rechte Lehre gekleidete Wahrheit des Evangeliums. Das Evangelium von Jesus Christus, das entscheidet, ob Jesus in unserer Gemeinde, in unserem Leben, in unserer Kirche der bleibt, der gestern, heute und in Ewigkeit war und sein wird. Was Menschen trägt und hält, das ist diese Wahrheit des Glaubens, die uns im Evangelium geschenkt ist. Das ist die uralte Erfahrung der Mission und der Evangelisation. Menschen kommen zu Jesus Christus, weil sie bestimmte Nöte haben, weil sie Hilfe suchen für die Nöte und die Sorgen ihres Lebens. Und sie bringen alles mit, was sie umtreibt. Sie bringen ihre Beziehungsprobleme mit, sie bringen ihre Finanzprobleme mit, sie bringen ihre Gesundheitsprobleme mit, weil sie gehört haben, Jesus Christus hilft. Er kann retten. Und dann kommt es in der Begegnung mit Jesus Christus auch heute bis auf diesen Tag zu Scheidungen. Warum? Weil Menschen ihre Nöte und ihre Sorgen mitbringen und in der Begegnung mit Jesus entdecken, Jesus ist nicht der Problemlöser dieser Welt. Es ist nicht garantiert, dass ich all meine Beziehungsprobleme, meine Finanzprobleme, meine Gesundheitsprobleme und was ich denn noch an Problemen habe, loswerde bei Jesus. Und dann passiert das, was immer passiert, dass ein Teil sich enttäuscht abwendet. Weil sie sagen, wir dachten, er löst alle unsere Probleme und das tut er nicht. Dann passiert aber auch, dass ein anderer Teil bleibt, weil er erkennt, dass Jesus die Wahrheit ist. Dass Jesus die Wahrheit ist, nicht der Problemlöser, sondern der Erlöser dieser Welt. Es passiert immer das Gleiche, wie damals passiert ist, als viele Jünger sich von Jesus abgewandt haben. Und dann steht Jesus vor seinen Jüngern und fragt sie, und ihr, was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Seid ihr auch enttäuscht, weil ich nicht so Jesus und weil ich nicht so Messias bin, wie ihr euch das alle gedacht habt? Wie ihr euch das gewünscht habt, wie ihr euch das vorgestellt habt, weil ich eure Erwartungen enttäusche? Und dann sagt es Petrus stellvertretend für diese bleibenden Jünger und er sagt es stellvertretend für Millionen und Abermillionen von Menschen, die auch mit ihren Problemen zu Jesus kommen, aber etwas ganz anderes entdecken. Herr, wohin sollten wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wir haben erkannt, du bist die Wahrheit. Wir können gar nicht mehr gehen. Ja, wir haben uns manches anders vorgestellt, als wir zu dir gekommen sind. Wir haben uns manche Träume abschminken müssen auf dem Weg mit dir. Aber wir haben entdeckt, du bist die Wahrheit. Und das ist ja auch unsere Erfahrung. Wir haben Jesus nicht unser Herz gegeben, weil er eine gute Idee ist, die uns in einem genialen Gedankenblitz aufgegangen wäre. Wir haben Jesus nicht unser Herz gegeben, weil er uns ein gutes Gefühl gibt, das wir nicht mehr verlieren wollen oder weil er uns in einem ekstatischen Rausch überwältigt hätte. Wir haben Jesus nicht unser Herz gegeben, weil er uns eine brauchbare Ethik bietet, mit der man halbwegs unfallfrei zusammenleben kann. Deshalb haben wir Jesus nicht unser Herz gegeben. Nein, wir haben Jesus unser Herz gegeben, weil wir nicht mehr vor seiner Wahrheit davonlaufen können. Weil wir gemerkt haben, Jesus ist die Wahrheit. Und er hat Worte ewigen Lebens. Und da kann man nicht mehr andere Wege gehen. Da kann man nicht mehr anderen Botschaften glauben. Da bleibt man und er bleibt in uns. Es ist dieses Wort der Wahrheit, das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, mit dem das Leben unseres Glaubens, das Leben unserer Gemeinden und das Leben unserer Kirche steht und fällt. Und das hat keiner besser verstanden und besser begriffen als Martin Luther. Er schrieb einmal, es ist mir alles, um die Lehre zu tun. Wo die recht ist, so ist alles recht. Glaube, Werke, Leben, Leiden und so weiter. Wo die Lehre nicht recht ist, da ist alles umsonst, alles verloren und alles gänzlich verdammt. An der Lehre und am rechten Evangelium, da entscheidet sich aus biblischer und reformatorischer Sicht schlichtweg alles. Die Lehre ist wie die Ruderanlage eines Schiffes. Sie bestimmt den Kurs und die Richtung des Schiffes, das sich Gemeinde nennt. Wenn die Ruderanlage eines Schiffes funktioniert und das Schiff auf dem richtigen Kurs hält, dann ist alles andere zweitrangig. Dann ist es zweitrangig, ob mir der Musikstil der Bordkapelle gefällt oder nicht. Dann ist es zweitrangig, ob ich am Animationsprogramm an Deck gefallen habe oder nicht. Ob das meinen Geschmack trifft. Entscheidend ist, dass die Richtung stimmt und dass ich am Zielhafen ankomme, da wo ich hin soll, dass ich da auch hinkomme. Wenn die Ruderanlage nicht funktioniert und das Schiff auf einen falschen Kurs lenkt, dann kann an Bord die beste Stimmung herrschen, dann kann das eine voll ausgebuchte Kreuzfahrt sein, dann kann das finanziell ein rauschender Erfolg werden, dann kann alles vom Feinsten und die Stimmung ganz prächtig sein. Wenn die Richtung nicht stimmt, wird die Sache lebensgefährlich. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen. Deshalb heißt es im Hebräerbrief, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Und da steckt ja eine tiefe Weisheit drin. Wo keine rechte Lehre ist, da ziehen automatisch die falschen Lehren ein. Wo keine rechte Lehre ist, ziehen automatisch die falschen Lehren ein. Die Lehre des Evangeliums von Jesus Christus hat heute weltweit keine gute Presse. Wahrscheinlich hatte sie noch nie eine gute Presse. Im Gegenteil, es wird oft harsche Kritik an christlicher Lehre geübt. Hat nicht gerade dieser christliche Glaube unendlich viel Leid und Kriege über die Welt gebracht? Ist nicht dieser Glaube an den einen Gott, dieser monotheistische Glaube, schuld an den ganzen Religionskriegen in dieser Welt? Und müsste man nicht diesen Glauben abschaffen, damit endlich Frieden ist auf dieser Welt? Nun sollten wir uns vor der Illusion hüten, dass dort, wo die christliche Lehre verstummt, auf einmal die spontane Liebe übrig bleibt. Und dass dort, wo die Gemeinde verschwindet, das Weltfriedensreich beginnt. Da, wo die biblische Lehre verbannt wird, da bleibt ja kein lehrfreier Raum übrig. Vielmehr ist unsere Welt voll von Lehren. Wo Menschen sind, sind Lehren. Wir Menschen sind immer Lehrer. Jeder Mensch ist ein Lehrer. Und da, wo die christliche Lehre zum Schweigen gebracht wird, da entstehen schwuppdiwupp ganz andere Lehren. Es ist eine Entdeckung der Kommunikationsforschung, dass wir Menschen niemals nicht kommunizieren. Wir kommunizieren immer, wir senden immer Botschaften aus, jeder Mensch, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Selbst wenn wir schweigen, kommunizieren wir, drücken wir damit etwas aus. Und wenn wir uns verdrücken, drücken wir auch damit etwas aus. Wir senden immer Botschaften. Wir können niemals nicht kommunizieren und deshalb können wir auch niemals nicht lehren. Wenn wir unsere Kinder nicht im Glauben an Jesus Christus unterweisen, dann unterweisen wir sie automatisch im Unglauben. Wenn wir unseren Konfirmanden nicht den Katechismus lehren, dann überlassen wir sie automatisch den Katechismen dieser Welt, dem Katechismus der Musikcharts, dem Katechismus von MTV, dem Katechismus der Filmindustrie, des Internets, dem Katechismus der Computerspiele oder dem Katechismus der Straße. Diese Welt ist voll von Katechismen, von Lehren, von Glaubensgrundsätzen. Und das ist ja immer die große Überraschung von Eltern, die wollten, dass ihre Kinder mal selber entscheiden können und auf jede Glaubens- und Werteerziehung verzichten. Dann stellen sie überrascht fest, wenn der Sprössling mal 13 Jahre ist, dass er schon längst eine Fülle ganz anderer Katechismen sich reingezogen hat. Dass der Kerl nicht leer ist von Lehren, sondern dass der voll ist mit ganz anderen Lehren. Wenn wir nicht an Jesus Christus glauben, der unveränderlich derselbe bleibt, dann glauben wir automatisch an etwas anderes. Wir Menschen können niemals nicht glauben. Und die Alternative zum Glauben ist ja nicht der Nichtglaube, den gibt's nicht. Die Alternative zum Glauben ist immer der Aberglaube. Nur diese beiden Alternativen gibt's, etwas Drittes gibt's nicht. Wir lehren und wir werden gelehrt, und zwar immer und überall, auf dem Schulhof, am Arbeitsplatz, in der Kantine, am Stammtisch, da werden überall Lehren vermittelt. Und wenn ich die Zeitung lese und fernsehe, dann werde ich gelehrt. Und es gilt dieses alte, antike Sprichwort der Römer, es bleibt immer etwas hängen. Wir befinden uns immer überall in Lehrsälen. Und deshalb schreibt der Hebräerbrief, lasst euch nicht durch mancherlei Lehren umtreiben, sondern haltet fest an der Lehre von dem einen Jesus Christus, der derselbe bleibt gestern, heute und in Ewigkeit. Wir Menschen haben immer nur diese beiden Alternativen zwischen der heilsamen Lehre des Evangeliums und den Lehren, den vielerlei Lehren dieser Welt. Vielleicht verstehen Sie jetzt auch, warum wir das Lehren nicht einfach lassen können. Warum wir nicht einfach auf Gottesdienste verzichten können. Warum wir nicht auf Bibelstunden verzichten können. Warum wir nicht auf wechselseitige Gemeinschaft mit Bibellesen verzichten können. Warum wir nicht auf einen Christustag verzichten können. Weil wir das brauchen. Wenn keine Lehre geschieht, dann bleibt ja kein Vakuum. Dann bleiben wir nicht leer. Da, wo keine rechte Lehre einzieht, zieht automatisch die falsche Lehre ein. Da ziehen die Irrlehre, da zieht der Aberglaube ein und die machen sich automatisch breit in unserem Leben, in unseren Jugendkreisen, Hauskreisen, Seniorenkreisen, in unseren Gemeinden und Kirchen. Meine Familie und ich, wir sind vor 6 Jahren in ein Haus gezogen, dessen Vorbewohnerin lange Jahre krank war. Und durch diese Krankheit war sie lange Jahre nicht mehr in der Lage, den Garten dieses Hauses zu bewirtschaften. Und da ist meiner Frau und mir etwas gedämmert. Wenn man einen Garten nicht bewirtschaftet, nicht pflegt, dann wächst da nicht einfach nichts. Ein Garten, der nicht bebaut wird, bleibt lustigerweise nicht leer. Der war sehr grün, der Garten. Wenn Sie in einem Garten nichts machen, bleibt nicht der dreckige Boden übrig. Da wächst das Unkraut. Und zwar schneller, als Sie gucken können. Und sehr dynamisch und sehr gewaltig. Das ist für mich zu einem Bild geworden, zu einem Gleichnis. In der Gemeinde Jesu Christi, in der Kirche Jesu Christi ist es nicht anders. Wenn nicht gelehrt wird, bleibt die Gemeinde nicht einfach leer. Es wächst immer was. Wir haben nicht die Alternative, ob wir lehren und biblische Wahrheit in unser Leben, in unsere Gemeinden und Kirchen pflanzen oder ob wir einfach alles leer lassen. Wir haben nur die Alternative, ob wir das Evangelium von Jesus Christus lehren oder den Raum unseres Lebens, den Raum unserer Gemeinde, den Raum unserer Kirche, den vielerlei Lehren dieser Welt, dem Aberglauben, dem Irrglauben überlassen. Das ist die Alternative. Und ein drittes und letztes, wo das Herz fest wird, können wir uns verändern. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Wo die Botschaft von Jesus Christus, wo das eine Evangelium, neben dem es kein anderes geben kann, bleibt, so wie Jesus Christus bleibt, der derselbe bleibt gestern, heute und in Ewigkeit, wo diese Botschaft ein Leben ergreift, da erstarrt dieses Leben nicht, ganz im Gegenteil. Wo ein Mensch erstarrt, wo ein Christ erstarrt, wo eine Gemeinde erstarrt, wo eine Kirche erstarrt, ist das immer ein Zeichen, dass falsche Lehren eingedrungen sind. Das Evangelium von Jesus Christus eröffnet uns immer und immer wieder, tagtäglich, die Freiheit zur Veränderung, die Freiheit weiterzukommen auf diesem Weg. Wir sind Menschen, die auf einem Weg sind. Wir sind ein wandelndes Gottesvolk. Wir sind eine Pilgergemeinde auf dem Weg zum ewigen Ziel. Das heißt, wir sind ständig im Wandel begriffen. Wir wandeln. Und in diesem Begriff steckt ja diese Dynamik der Veränderung drin. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Und das heißt, ein Wort, das Veränderung wirkt. Ein Wort, das zur Erneuerung ruft. Durch die Erneuerung unseres Sinnes sind wir in der Lage, eine Metamorphose hinzulegen, sagt Paulus, Römer 12, Vers 2. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, nicht dem Schema dieser Welt, aber vollzieht eine Metamorphose. Verändert euch durch eine Erneuerung eures Sinnes, und das ist ein lebenslanger Auftrag für uns. Wo die Botschaft von dem unveränderlichen Jesus und seinem unveränderlichen Evangelium unser Leben berührt, unsere Gemeinden berührt, unsere Kreise berührt, unsere Kirche berührt. Da werden wir veränderungsfähig. Es ist die Unveränderlichkeit Jesu und seines Evangeliums, die uns veränderungsfähig machen. Für uns Menschen ist Unveränderlichkeit keine Ehre. Das gilt nur für Jesus. Es wäre schlimm, wenn es keine Entwicklung, es wäre schlimm, wenn es keine Reifung mehr gäbe in unserem Leben. Dass wir uns nun aber getrost verändern können, hängt mit dieser Verlässlichkeit Jesu zusammen, weil er derselbe bleibt, weil er der Anker in der Zeit ist, weil er dieses feste Fundament ist, dieser feste Grund, auf den ich bauen, auf dem ich trauen, mit dem ich leben kann, kann ich mich verändern in den vielerlei Herausforderungen, die unserem Leben immer wieder auferlegt werden. Wenn dieser Jesus, der verheißen hat, bei uns zu sein und bei uns zu bleiben bis ans Ende der Welt, derselbe bleibt, dann müssen wir es nicht bleiben. Dann können wir weiterkommen. Dann können wir reifen. Viele von Ihnen haben in den letzten Jahren und werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit großen Herausforderungen zu tun haben. Herausforderungen des Arbeitsplatzes. Es ist nicht mehr so, dass man in einem Arbeitsplatz von der Lehre bis zum Ruhestand bleibt. Viele müssen verschiedene Berufsfelder und Arbeitsplätze in ihrem Leben sich immer wieder neu einstellen. Wir sind eine mobile Gesellschaft geworden. Viele werden umziehen müssen in ihrem Leben, möglicherweise weit umziehen müssen in ihrem Leben. Wir werden uns immer wieder auf neue technische Herausforderungen einstellen. Das Leben ist zu einer einzigen großen Veränderung geworden, und das macht uns Mühe. Das ist anstrengend, das stresst uns. Dann kann man manchmal allergisch reagieren, ich will mich nicht mehr verändern. Aber das wäre der Anfang des Todes. Weil Jesus unveränderlich bleibt, weil er derselbe bleibt, gestern, heute und morgen, kann ich anders werden. Kann ich mich den Herausforderungen meines Lebens stellen? Kann ich die Probleme meines Lebens angehen, die auch damit zusammenhängen, dass ich mich nicht verändern will? Da können auch Gemeinden anders werden, können Kirchen anders werden. Weil Jesus unveränderlich ist, können wir unsere Gemeinden und Kirchen mutig reformieren und erneuern. Wenn das Gute dran, Jesus drin ist, dann können sich Frömmigkeitsformen ändern, Gottesdienstformen ändern, können sich Gemeinde- und Kirchenformen ändern. Ein weiser und frommer Mensch hat einmal gesagt, wenn wir den Vätern und Müttern treu bleiben wollen, dann müssen wir anders sein als sie. Wenn wir den Vätern und Müttern treu bleiben wollen, dann müssen wir anders sein als sie. Was einer Kirche und einer Gemeinde, was einem Christenmenschen die Identität gibt, das sind nicht Formen, sondern das ist Jesus und sein Wort. Es gibt für Christen eigentlich nur sehr wenig, was sich nicht ändern kann. Eigentlich ist das nur der Glaube an Jesus und auch der Glaube an dieses eine unveränderliche Evangelium, das wir zu hören haben, die bleiben. Und weil die bleiben, kann ich anders werden und kann ich an Jesus und er in mir bleiben. Ich danke Ihnen fürs geduldige Zuhören. Amen.